hier gut anknüpfen in diesem Sprung in das kühle Land. Und ich möchte Sie einladen, nur mit mir in das Wasser der Reflexion einzusteigen. Danke für deinen ausgezeichneten Vortrag, der wirklich nicht nur beschrieb, was er zum Inhalt hatte, sondern auch gelebt hat, was er zum Inhalt hatte. Also es ist, eigentlich bist du ein perfekter Existenzanalytiker. Ein Geborener eigentlich. Ja. Nun, gibt es hier ein Gerät? Ja. Das hätte ich mit Ihnen vor. Lust, Wert, Lust und Wert, genießen, Freude und Feiern. Beginnen wir mit der Lust. Die Lust bekennen Sie, ein Verlangen. Man sucht, die Lust lässt uns suchen, sie macht uns interessiert. Wir checken Umgebung, Welt, Möglichkeiten, wo wir die Entlastung aus der Lust bekommen, die wir befriedigend erleben. Es ist eine vitale Kraft, die uns angeboren ist. Braucht keine Kultur zur Lust. Die reine Lust ist uns in die Wiege gelegt. Das Wort Lust, wenn man etymologisch nachschaut, heißt, ist stammverwandt mit dem Wort los. Also, ich bin meine Sorgen los. Und die Substantivierung von diesem Losigkeit ist unsere Lust. Kluge sagt, man kann es gleichsetzen mit dem Begriff Ausgelassenheit. Das fand ich also ganz besonders interessant. In der Lust ist eine Lösung drin, eine Befreiung, eine Ausgelassenheit, ein Losgehen, ein Suchen. Und zwar in der Bandbreite zwischen lustig sein, ist ja auch Lust, wenn ich lustig bin, über glustig sein, das lässt sich, glaube ich, nur im Dialekt sagen. Man kann glustig sein auf vielerlei Dinge, auf ein Eis oder man hat einen Glusten auf Essiggurken mit Schokolade in besonderen Situationen und Schlagrahmen drauf oder man kann Lust haben auf eine schöne Musik und bis zu lüstern sein, das natürlich dann eindeutig die sexuelle Konnotation hat. Die Frage ist aber, was ist ausgelassen in der Lust? Die Lebenslust, die Lebendigkeit, die Vitalität. Die Vitalität, diese Lebenskraft ist die reine Lust. Wir können uns nun fragen, wie finde ich meine Lust? Meistens hat man Lust, aber manchmal hat man nicht Lust oder manchmal bekommt man erst Lust. Wie jetzt zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt oder ihr euch jetzt fragt, worauf hätte ich jetzt Lust? Was machen wir da? Wie komme ich drauf, worauf ich jetzt Lust hätte? Wir checken den Körper, ach, ein Bett, eine Siesta wäre jetzt, oder wir checken die Psyche, die Gefühle, dass wir haben vielleicht eine Spannung und würden gern einen Spaziergang machen, oder wir hätten Lust auf ein Gespräch mit dem Nachbarn, oder wir checken also, welche Gefühle habe ich, wo sind Mängel, Bedürfnisse. Wir checken unsere Vorstellung. Oder wenn wir diese schönen Bilder von Italien, von der Toskana, ich darf es ja verraten, sehen, dann hätten wir schon Lust, dorthin zu gehen. Also durch Vergleich, durch Information, wir sehen diese Bilder und spüren auf einmal, ah, das spricht mich auch an, da kriege ich auch Appetit. Vergleiche, Erfahrungen. Auf das, was uns gerade fehlt, was für das Wohlbefinden gut wäre. Lust ist also immer verbunden mit etwas, wo mir was fehlt oder wo ich einen Überschuss habe. Wenn ich jetzt so lange sitze hier, bekomme ich richtig Lust auf einen Spaziergang, auf ein Jogging, weil ich habe einen Bewegungsdrang, ich habe einen Überschuss an Drang. Und so entsteht, erleben wir als Ausgangsbasis für Lust ein Verlangen, eine Begierde. Wir mögen etwas einverleiben, berührt werden, Kontakt haben, tun. Es verspricht uns etwas Sättigendes, Befriedigendes. Jedenfalls ein Mangel oder ein zu viel wird behoben. Nun, was sind die Quellen der Lust? Mangel eben oder Überfluss? Dann hat man eben den Appetit. Und dieser Mangel oder Überfluss macht natürlich auch einen Druck. Und Druckentlastung wird als ungemein lebensförderlich erlebt. Dann komme ich wieder in ein homöostatisches Gleichgewicht. Da bin ich nicht mehr in der Gefahrenzone, das Leben muss ja auch geschützt werden. Durch die Druckentlastung bin ich wieder in der Mitte der Lebensinsel und nicht am Rande des Abgrunds. Hunger, Durst, Sicherheit, so Gefühle, die mir deutlich machen, zur Erhaltung des Lebens braucht es hier eine Sättigung. Diese Entlastung des Drucks wird von der Natur belohnt, damit man es wieder so macht, wenn wir Mängel haben oder Überfluss, schenkt uns die Natur die Lust. Das ist ja lustig, das macht Spaß, das ist befriedigend, das mag ich wieder. Ein Leben ohne Lust zu haben, das wäre ein Leben, das nur in der ausgeglichenen Zone, in der Nulllinie, das weder zu viel noch zu wenig. Leben oszilliert um diese Nulllinie und daher ist immer wieder Lust dabei. Und das macht uns zu vitalen Lebewesen. Man erwartet in der Lust, wenn man Lust hat, ein Erleben, dieses Erleben, das uns durch die Neurologie eingebaut ist, dass wir ein positives Gefühl bekommen. Wir werden etwas erleben, wenn wir der Lust folgen. Und diese Stärke des Lusterlebens geht natürlich parallel mit dem Ausmaß der Bedürfnisse. Und das Bedürfnis ist das Erleben des ungesättigten Triebes. Die ursprüngliche Form der Lust ist also eine Triebbefriedigung. Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Bewegung und so weiter erzeugt Lust. Warum? Weil es neurologisch vorprogrammiert ist. Die Lust hat ganz klare neurologische Schleifen, in der immer ein Reward Circle eingebaut ist. Also eine Belohnungsschleife, eine Feedbackschleife zum Belohnungszentrum. Ich kann zum Beispiel Lust haben auf eine Reise, weil mir die Decke schon auf den Kopf fällt. Ich merke, es fehlt mir etwas und dann kommt dieses Bedürfnis und wenn ich es dann tue, dann erlebe ich das als Lust. Lust führt also zur Befriedigung. Nun, Lust ist in der Psychologie sehr von der Psychoanalyse auch behandelt worden und dafür steht der Libido-Begriff. Die Libido, ein paar Worte dazu, um es auch dann im Vergleich sehen zu können, wie Lust und Wert dastehen in der tiefen Psychologie und in der Existenzanalyse. In der Psychoanalyse Freuds wird alle Lust auf eine einzige Urkraft zurückgeführt. Ja, alle Motivation. Die Libido. Das ist eine universale Energie, ein Trieb, beide Begriffe werden verwendet, der biologisch verankert ist. Und wenn der verwirklicht wird, dann haben wir grundsätzlich Lust. Es ist also ein instinktives, angeborenes Streben nach Bedürfnisbefriedigung, die Libido. Gepaart dann in der späteren Psychoanalyse von dem Vermeiden von Unlust, also mit dem Realitätsprinzip, um das Lustprinzip noch zu verstärken. Freud beschreibt die Lust so in der Massenpsychologie und Ich-Analyse: Energie, er beschreibt sie als eine Energie solcher Triebe. Nein, hier ist noch bevor ich zu diesem Vorlesen komme. Es ist eine, vorher schreibt er noch, es ist eine Energie dieser Triebe, welche mit all dem zu tun hat, was man als Liebe zusammenfassen kann. Und er meint, es ist die Liebe, die etwa Paulus beschreibt im Römerbrief. Oder es ist der Eros von Plato. Das alles ist Libido. Und er meint, alle diese Liebe, die Elternliebe, die Kindliebe, die Bücherliebe, die Selbstliebe, wie die Nächstenliebe, alle Liebesformen sind sexuell begründet. Und hier das entsprechende Zitat: Alle diese Strebungen seien der Ausdruck der nämlichen Triebregungen, die zwischen den Geschlechtern zur geschlechtlichen Vereinigung hindrängen. In anderen Verhältnissen zwar von diesem sexuellen Ziel abgedrängt, also in anderen Verhältnissen, das ist in der Nächstenliebe, in der Kindliebe, da kann es nicht um sexuelle Vereinigung gehen, aber es ist dieselbe Kraft, derselbe Trieb, der dann abgewandelt wird von diesem Ziel, als sexuellen Ziel abgedrängt wird und in der Erreichung desselben aufgehalten wird. Da kommt natürlich das Realitätsprinzip dazu. Da kann man sich natürlich auch selber fragen, erlebe ich das so? Erlebe ich Liebe immer irgendwie sexuell verbunden oder verankert? Ist es das Streben nach geschlechtlicher Vereinigung? Diesen Zugang würde die Psychoanalyse nicht erlauben, den phänomenologischen Zugang, den rein phänomenologischen Zugang, weil sie sagt, das kann man gar nicht wissen, weil das ist verdrängt. Das ist im Unbewussten. Und daher ist die bewusste Reflexion, das bewusste Erfahren und Erleben des eigenen hier kritisch zu und hinterfragen, ist ja auch ein Begriff der Psychoanalyse. Das ist natürlich eine methodische Frage, die selbst auch wieder zu begründen wäre. Aber bleiben wir bei der Lust. Was ist nun das Charakteristische der Lust? Wenn wir Lust erleben, wann habe ich Lust und wenn ich Lust lebe, was passiert da? In der Lust geschieht eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf das eigene Erleben. In der Lust bin ich mit mir selbst beschäftigt. Wenn ich mich lustvoll mit einer Sache auseinandersetze, ein Eis genieße oder beim Buchlesen lässt sich, ich kann Lust haben darauf, aber dann zieht mir das Buch schon die Aufmerksamkeit ab, bleibt es nicht mehr nur bei der Lust. Aber bei der Hingabe an die Lust hat das den Effekt, dass ich auf mich verwiesen werde. Das ist auch die Aufgabe der Lust, dass wir uns selbst nicht übersehen. Wir haben nicht nur eine Selbstverantwortung, wir haben unser Leben auch zu bestellen, zu leben, zu schauen, dass wir physisch, psychisch, sozial ein einigermaßen ausgeglichen leben können. Wir sollen uns nicht einfach übersehen und uns nicht einfach nur anderen zuwenden. Das können manche Menschen sehr gut und tun es auch zu viel und andere können es sehr schlecht und tun es zu wenig. Wo bin ich da? Wie viel Selbstzuwendung habe ich eigentlich? Und das führt uns dazu, dass wir Lust verstehen sollen, können, als Einladung zur Selbstbeziehung. In der Lust ist nämlich trotz der eine Ausblendung der Außenwelt eine Offenheit enthalten, ein Offensein für mich selbst, für die eigenen Körperlichkeit, für die eigenen Gefühle, für Gedanken, für Erinnerungen, Assoziationen, für eine unglaubliche Welt, Innenwelt, Lebenswelt, kräftige inneren Welt. Und diese Offenheit für mich, die schafft die Möglichkeit, dass wir Lust erleben können. Lust erleben heißt also eine Beziehung zu sich selbst haben. Lust stärkt die Beziehung zu meinem vitalen Grund. Zu mir selbst. Mir selbst ist dann noch ein bisschen mehr natürlich. Ich selbst bin natürlich auch die Person, die sich identifiziert, die authentisch ist und so weiter. Aber zu mir in meiner Leiblichkeit, in meinem psychischen Sein. Der Zugang zur Lust kommt also über Nähe zu mir. Wenn ich die Nähe zu mir nicht habe, wird das Lustleben oder das Lusterleben schmal werden. Wenn ich eine gute Nähe, eine gute Akzeptanz meiner selbst habe, aber auch eine Offenheit für mich habe, dann bahnt das Lusterleben. Dann geht es leichter. Lust ist auch eben zu verstehen als nicht nur als Einladung zur Beziehung zu mir selbst, sondern auch als die vitale Quelle der Kraft. Mit Lust ist nicht nur die Offenheit verbunden, sondern es kommt etwas herein, das eine Kraft hat und sogar mächtig werden kann. Es erschließt sich hier jene Kraft, die wir nicht machen, die wir sind, die wir in Empfang nehmen, die uns trägt. Wir sitzen hier auf dieser Kraft, der Vitalkraft, wie auf einem Pferd ohne Sattel. Wir müssen aufpassen, dass dieses Pferd uns nicht durchgeht. Diese Kraft macht es, dass wir, wenn wir Lust erleben, oftmals auch eine Leidenschaft empfinden können. Passion. Leidenschaft ist eine vitale Verknüpfung. Man kann leidenschaftlich Wagner hören, habe ich gehört heute. Ich kann es nämlich nicht, aber. Und so kann natürlich Lust auch Angst machen, sodass wir Angst haben vor der Lust. Weil wir die Kontrolle verlieren könnten, weil wir das Ansehen verlieren könnten, weil das Leben mit seiner Kraft hier uns durchgehen könnte und wir am Ende nicht mehr wissen, wer wir sind. Lust kann nämlich in dieser Kraft auch mächtig werden und in dieser Mächtigkeit auch zerstören, etablierte Werte zerstören, etablierte Beziehungen zerstören. Und sich dieser Kraft überlassen, das kann natürlich manchmal zum Rausch führen, der auch als Ekstase eine unglaubliche Erlebnismoment im Leben darstellt, die in der Ekstase, wo wir wirklich für kurze Zeit in den Himmel entschweben, um dann natürlich wieder zurückzukommen auf den Boden. Aber in dem Rausch der Lust kann auch eine Blindheit im Rausch ist immer auch eine Ausblendung von Realität verbunden. Ein Aufwallen, das dionysisch werden kann. Diese dionysischen Gefühle können verschmelzen sein, können Grenzen auflösen. So stark kann diese Kraft werden. Lust ist der Brennstoff unserer zweiten Grundmotivation und man kann sie vergleichen mit dem Feuer. Wie das Herdfeuer. Mit dem Herdfeuer können wir kochen. Aber wenn wir auf das Herdfeuer nicht aufpassen, kann das Haus abbrennen. Darum ist es schon gut, dass die Römer die Vestalinnen eingesetzt hatten, um das Herdfeuer zu hüten und dass es nie ausgehe. Und es soll uns hoffentlich die Lust oder dieses Feuer nie ausgehen. Aber auf der anderen Seite ist diese, Gefahr. Feuer ist eine Macht, dass wir, wenn es auskommt, dann können wir ihm vielleicht einige Zeit gar nicht Einhalt gebieten. Wenn ich nun aber eine schlechte Beziehung zu mir habe, dann entsteht Bedürftigkeit. Das ist, ich fühle nicht mehr adäquat, wo die Mängel sind, und es staut sich auf das Defizitäre oder das Überschüssige, und aus dieser Bedürftigkeit, die wird nun psychodynamisch handlungsanleitend, immer mehr handlungsanleitend. Wenn man zu wenig Zeit für sich hat, wenn man keine wohlwollende Haltung zu sich hat, wenn ich mir selbst nicht eine Art Mutter sein kann für das Kind in mir, dass, wenn ich mich wiederholt übergehe in meinen Wünschen und Bedürfnissen, und das erzeugt einen Keim, der in die Sucht führt. Den Suchtkeim können wir hier orten. Darum ist es eine wunderbare Sache im Anton Brocksch Institut, dass dort wirklich an die Wurzel der Suchtentstehung gegangen wird und die Sucht nicht oberflächlich oder symptomatisch nur behandelt wird, sondern dass man versucht, den Menschen diese Offenheit beizubringen in diesen Suchtprogrammen, in diesen Genussprogrammen, Trainingsprogrammen, um diese Wachsamkeit für die eigene Bedürftigkeit zu wecken. Der Suchtkeim entsteht aus dem Verlust an Nähe und Gefühl für sich. Und das ist anfangs oft nur ein unbestimmtes Verlangen, das man gar nicht richtig deuten kann, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich braucht oder will. Man spürt nur, irgendwas fehlt. Und oft ist es nur dies, dass zu wenig Nähe für sich da ist. Dass ich mich mir zuwenden könnte, dass ich versuchen könnte, Fühlungen mit sich aufzunehmen. Viele Menschen heute, es ist wirklich ein bisschen auch schon eine Mode, meditieren, um genau diesen Trend, der durch die Veräußerlichung unserer Zeit in unserer Kultur da ist, um diesem Trend entgegenzuwirken. Und vermischt sich nun dieses sich übergehen mit Objekten, die einen Reiz darstellen, einen Stimulus bedeuten, wo dann das plötzlich erlebt wird, was man zuerst gar nicht bemerkt, dass es einem fehlt, nämlich ein Lustgefühl erzeugt wird. Wenn sich das mit dem Objekt vermischt, dann kann es leicht zur Sucht werden. Die Lust hat eben auch Zähne, stößt ihre Kraft auf Widerstand, dann kann sie zur Gewalt werden. Diese Vitalkraft ist unglaublich mächtig. Ich denke, ich habe vor Augen eine 48-jährige Frau mit Brustkrebs, Metastasen, die nicht mehr zu behandeln sind und die nur hoffte, und die Angehörigen auch, dass sie endlich sterben kann, weil sie so trotz allem Morphinprogramme wirklich ständig Schmerzen hatte. Und wie sie sich aufbäumte, wie sie selbst nicht mehr leben wollte. Und das Leben hat sie nicht freigegeben. Die Vitalkraft war so stark. Und da kann es wirklich sein, das ist auch diese Kraft, die wir in der Lust spüren. Es ist die Kraft, die uns die Wunde heilen lässt. Es ist die Kraft, die uns im Schlaf regenerieren lässt. Das ist diese Vitalkraft, die in der Lust enthalten ist. Und wenn wir dieses Herdfeuer nicht gut hüten, dann wird es gewaltsam. Es kann versteckt gewaltsam werden. Das war die große Leistung von Sigmund Freud, aufzudecken, wie sich die Lust wie ein Myzel unterirdisch in den verschiedensten Belangen wieder aufsteigt und Pilze schießt, ausschießt, wo man gar nicht denken würde, dass es mit Lust, mit verdrängter Lust, mit nicht gelebter Lebenskraft zu tun haben kann. Verdrängte Lust ist gefährlich. Das ist ein Feuer, das nicht behütet ist, zu dem wir keine Kontrolle haben, keinen Zugang haben. Die Lust, die in der Beziehungslosigkeit zum eigenen Ich steht, die ist gefährlich, die ist zerstörerisch, dort wird sie zur Räuberin. Wenn Lust nicht gepflegt wird und angemessen gelebt wird, dann verlieren wir unseren Boden. So viel nun mal zur Lust. Jetzt Werte. In der Psychoanalyse sind Werte einfach sublimierte Lusterlebnisse. Wie sehen wir das? Werte haben natürlich mit Gefühlen zu tun. Existenziell relevante Werte. Ich spreche nicht von den abstrakten Werten, also nicht das Schöne, sondern der Wert eines schönen Mädchens, um an den Vortrag anzuknüpfen. Das ist ein Gefühl, der Inhalt, da berührt mich etwas. Wir könnten sagen, dass Wert auch mit dem Leben zu tun hat, wie die Lust, aber von einer anderen Seite her. Wert ist das Erleben von dem, was förderlich ist für das Leben. Wir nehmen es wahr durch eine Gefühlsresonanz. Also Wert ist etwas, was wir wahrnehmen, nicht was in uns einfach aufsteigt oder kommt, sondern ich bin nicht identisch mit dem, was ich als Wert erlebe. Es ist eine Gefühlsresonanz, das heißt, da bin ich dankbar dem Michael Musalek für den Begriff, der von Nietzsche wahrscheinlich herkommt, das rhythmisierte Leben. Im Werk erlebe ich eine Gleichheit und darum spricht es mich an und bringt mich in eine Resonanz. Es ist der Ausdruck, in einer Resonanz haben wir das Erleben einer Entsprechung. Wenn ich eine schöne Musik höre, dann spricht da etwas zu mir und rührt mich, da ist ein Inhalt, der in mir ein Echo hat. Und wenn die Entsprechung sehr stark ist, dann sagen wir, da hüpft mir das Herz, wenn ich den geliebten Menschen zur Tür hereinkommen sehe oder das Kind spielen sehe oder eine schöne Passage in einem Buch lese, ein Gedicht lese, da hüpft das Herz. Das heißt, nicht weil ich eine Triebkraft habe, die in mir wach geworden ist, sondern weil etwas wahrgenommen wurde, etwas erreicht mich und erreicht mich innerlich ein gutes, tröstendes Gespräch. Ich hätte vielleicht nicht mal Lust auf dieses Gespräch gehabt, aber jemand kommt und setzt sich zu mir und wir können über das sprechen und ich spüre auf einmal, wie gut das tut. Das ist doch etwas, was wir in unserer Arbeit wahrscheinlich täglich erleben können und mit dabei sein können, was uns ja auch so viel gibt, was uns ja auch ein Wert ist in unserer Arbeit. Da geht es nicht um Befriedigung, da ist nicht das Defizit, da werden, oder ein Überschuss, sondern da geht es um eine Wirkung, die dieses Gespräch auf das eigene Leben hat. Ist der Patientinnen und wie auf mein eigenes Leben als Therapeut oder Therapeutin. Das Leben ist nämlich auch da, wenn kein Defizit und kein Überschuss da ist. Und Werte können wir sogar umso freier erleben, als wertfreier erleben, wenn je weniger Mangel da ist. Wenn Mangel da ist, dann sind wir schon auch ein bisschen eingeengt, aufgegleist auf die Befriedigung des Mangels. Nun heißt das nicht, dass es Lust oder das Bedürfnis oder der Mangel kontraproduktiv ist für das Werterleben, denn wenn ein Mangel da ist, dann erleben wir den Wert umso intensiver. Also, wir können Wert freier erleben, wenn wir nicht in der Leidenschaft sind, aber in der Leidenschaft erleben wir es natürlich intensiver. Mit Hunger essen lässt alles noch besser schmecken, das ist das Bild dafür. Es ist auch sonst gut, aber wenn man Hunger dazu hat, nur wenn ich Hunger dabei habe, dann geht es mir natürlich nicht nur um das Genießen, sondern auch um das, dann bin ich auch ein bisschen abgelenkt von der eigenen Befriedigung, was sehr schön ist. Werte sind nicht identisch mit Lust. Die Liebe kann bestehen bleiben oder sogar noch stärker empfunden werden nach einem sexuellen Akt. wenn kein Appetit mehr da ist auf Sexualität, wenn kein Drängen mehr da ist. Im Wertherleben ist die Aufmerksamkeit transitiv beim Objekt, bei dem, was die Wirkung hat, auch bei dem, was auf uns zukommt. Während bei der Lust ist die Aufmerksamkeit am eigenen Körper und bei den eigenen Gefühlen. Darum differenzieren wir zwischen Wert und Lust grundsätzlich, wenn gleiches Überschneidungen gibt. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wie entstehen Werte? In der Existenzanalyse sagen wir durch Zuwendung. Dadurch öffnen wir uns der Wirkung des Objektes, des Bildes und wenn wir dabei erleben, dass es das Ja zum Leben fördert, dann ist es ein Wert. Werte sind also alles das, würden beschreiben wir als existenziell relevante Werte, was unser Ja zum Leben fördert. Die Basis ist also diese Grundbeziehung zum Leben, das ist Leben mögen. Diese Dieses Ich bin da und lebe und diese Lebenskraft erlebe ich, steigt auch auf, ich bin lebe und ich in meinem Verhältnis zum Leben, wenn ich da ein Ja habe und dieses Ja durch irgendein Objekt bestärkt wird, dann erleben wir Wert. Das kann sein ein einfacher Kaffee, ein Schluck Kaffee und dann kann ich sagen, jetzt existenziell gehoben, ins Bewusstsein gehoben, aber unbewusst, intuitiv, gefühlsmäßig erleben wir das, was in Sprache gekleidet so klingt. Ja, wenn das Leben so ist, während ich den Kaffee im Munde habe und gerade schlucke, ja, wenn es so ist im Leben, ja, dann lebe ich gerne. Dann ist es gut zu leben. Und das machen Werte. In den Beziehungen zu den Werten erleben wir genau diese Verstärkung des Bezugs zum Leben. Grundwertverstärker ist der Wert. Die Grundbeziehung zum Leben wird genährt. Und das ist die Bedeutung der Werte. Sie sind geistige Nahrung. Die bringen Leben in uns in Schwingung. Der Sinn der Werte ist eben immer wieder fühlbar zu machen, dass es gut ist, da zu sein. Der Sinn der Lust, hatten wir vorher gesagt, ist, dass es wichtig ist, mich mir meinem Leben selbst zuzuwenden, es zu pflegen, es aufzunehmen, mich darauf zu beziehen. In beiden Grundformen von Werten ist das Lebensfördernde. Bei den Nutzwerten ist das Lebensfördernde, dass es einem Zweck dient, dass es funktional ist, dass die Sachen laufen. Und beim Eigenwert ist das Lebensfördernde, dass wir uns an dem erfreuen können, dass es stimuliert, dass es den Wert des eigenen Lebens antunt. Und natürlich haben Werte diese Eigenschaft. Sie drängen uns nicht hin zu den Objekten, sondern die Werte sind wie Magneten. So ein schöner Sonnentag zieht uns hinaus. Der Bewegungsdrang treibt uns hinaus. Das kommt zusammen im Menschen. Wir haben immer auch die Psyche, dieses eigene Erleben von Körper und Psyche und andererseits sind wir in einer Welt, die auch zu uns spricht. Da will ich hin. Ich sehe den schönen Sonnentag oder ich sehe das gute Buffet oder ich sehe dir in die Augen und wir sprechen und es ist so gut, mit dir über das sprechen zu können, dich zu sehen oder bei dir zu sein, da will ich hin. Und so können wir den Wert auch verstehen als das, was auf uns so einwirkt, dass wir ein Verlangen haben, dass wir da Beziehung haben wollen, dass wir verweilen wollen. Sie merken schon, ich nähere mich dem Genießen an, der Nähe aufnehmen und uns in unsere Zugehörigkeit erleben. Existenzielle Werte, die die also für unser Leben, für unser Handeln bedeutsam sind, die sind nicht einfach von mir konstruiert, die sind nicht einfach da, also auch nicht dieser Wert Idealismus, sondern das ist genau durch uns beide emergieren diese Werte. Also das ist ein sehr dynamisches Verständnis von Werten, das uns aus manchen schwierigen Situationen hebt, wenn man das vertieft und anwendet in verschiedenen Bereichen. Nun, wie geht Lust und Wert zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Kann ich Lust auf Wert haben? Natürlich. Ich kann ja schon lange mal nicht mehr im Konzert gewesen sein oder ein Gespräch mit dir schon lange nicht mehr gehabt und dich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich kriege riesen Lust darauf, aus dem Mangel heraus diesen Wert erleben zu können. Lust hat eine andere Perspektive. Aber Lust schließt nicht aus, dass es auch auf Werte gerichtet sein kann. Und wenn ich, wie wir schon sagten, wenn ich Lust auf einen Wert habe, macht es das Erleben des Wertes noch intensiver. Und das führt zu einem erweiterten Begriff von Lust. Der enge sinnliche Lustbegriff wird durch dieses Bezogensein auf Werte anwendbar auf Bereiche, wo es längst nicht mehr um Triebbefriedigungen geht, wo es um Leidenschaft geht. Wenn wir können Lust auf Denken haben, sogar, oder auf Musik, oder auf Kunst, oder eben auf Begegnung, auf so viele Dinge, die es ausmachen, dass ich lieber lebe, dass mein Ja zum Leben, also meine Entscheidung zum Leben, meine Haltung zum Leben genährt wird. Das führt uns zu mögen, das ist für uns ein ganzheitlicher Begriff. Wir schauen in der Existenzanalyse sehr auf das Mögen, weil das fasst die beiden Seiten. Die Vitalität, die uns in Form von Lust auch im Besonderen entgegenkommt, und den Wert, die Attraktivität, aber auch das Pushen. Im Mögen kann mehr, der Bezugspunkt des Mögens ist das Gefühl, ich mag dann etwas, wenn ich das Gefühl habe, das trägt zu meinem Wohlsein bei. Ich fühle mich wohl. Das kann sein mehr durch einen Wert, das kann sein mehr durch eine Lustbefriedigung. Es geht mir gut damit. Das Verhältnis aber von Lust und Wert ist variabel. Es kann einmal sein, dass ein Mögen vorwiegend lustbetont ist und Wert kaum eine große Rolle spielt. Es kann sich in etwa die Waage halten oder es kann auch den umgekehrten Pol erreichen, dass der Wert das Dominante ist und eigentlich kaum viel Lust dabei zu spüren ist, sondern nur einfach die vitale Kraft da ist, die auch da ist, wenn kein Mangel da ist. Braucht nun der Wert die Lust? Frei würde sagen, ja, weil er ist nichts anderes. Wir würden sagen, nicht unbedingt. Was das Werterleben aber unbedingt braucht, ist Vitalität. Nun ist aber Vitalität ein Begriff, der weiter gefasst ist als die Lust. Denn Lust entspringt immer aus einem Defizit oder aus einem Überschuss. Aber Vitalität erlebe ich natürlich auch in Situationen, wo kein Defizit ist. Beim Singen, Tanzen, das Temperament strahlt Lebendigkeit aus. Da überall ist Vitalität drin. Das ist jetzt nicht einfach gleichzusetzen mit der Lust. Lebenslust könnte man sagen, als den allgemeinen Begriff. Lebenslust oder Lebendigkeit. Denn im Temperament, das ist ja angeboren. Da geht es noch gar nicht um Freude an meinem Temperament, sondern ich bin eben quirlig, lebendig und so weiter oder ruhig und in mehr auf der stillen Seite, auf der innerlichen Seite. Versteht ihr den Unterschied zwischen Lust und Wert? Wert, das ist etwas wie, das ist das Magnet von außen, das anspricht, das Auswirkung hat auf die Vitalität in mir. Das ist der Boden, aber die eigentliche Wirkung geht auf meine Haltung zum Leben. Mag ich leben? Das ist ständig in mir, das bedarf ständig der Nahrung. Darum brauchen wir ständig Werte. Und wenn wir zu wenig Vitalität haben, das erleben wir natürlich besonders stark in der Depression. Und wenn der vitale Grund in der schweren Depression weg ist, dann gibt es natürlich auch ein immer schmaleres Werterleben. Und schließlich werden die Werte, die noch Werte waren vor der Depression, auch nicht mehr als Werte erkannt, gesehen, erlebt. Man weiß vielleicht noch kognitiv darum, hat aber nicht einmal mehr die Kraft, Hoffnung zu haben, dass es noch je wieder wertvoll werden könnte. Oder wenn ich 40 Grad Fieber habe, dann spielen Werte vielleicht keine große Rolle mehr. Dann ist einfach die Sorge um das Vitale so im Vordergrund, dass die Offenheit für anderes, dass das abgeblendet ist. Es geht primär darum zu überleben. Nun, auch ich möchte gerne noch ein bisschen zum Genießen kommen, weil auch das ist wichtig im Zusammenhang von Lust und Werten. Genießen verstehen wir als etwas Geistiges. Da wird die Lust personal, hat Christian Probst gestern gesagt. Das heißt, genießen heißt Freude haben an etwas. Das schließt, glaube ich, gut an dem, was Kollege Musalek vorher sagte. Im Genießen komme ich in eine innere Resonanz. Da geht es um die Wirkung des Objekts auf mich. Wenn ich in der Sonne liege, die Ruhe genieße, die Vögel zwitschern höre, dann komme ich in die Resonanz. Das Objekt des Genusses, das kann die Lust sein, ich kann Lust genießen beim Essen, ich kann es einfach genießen, so ein gutes, schönes Schnitzel zu essen. Oder ich kann einen Wert genießen, ein Gespräch, vielleicht auch den Vortrag. Nicht so gut wie den vorigen, aber ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen. Die Form des Genießens, Genießen hat eine Charakteristik, es unterstützt der Gegenpol zur Gier. Gier ist Schlingen. Genießen hat immer einen Aspekt der Zurückhaltung. Genießen setzt also Selbstdistanzierung voraus. Ist Austausch, ist in Dialog treten. Wenn ich unserem Hund Snoopy zuschaue, wenn er sein Fressen kriegt, das erschüttert mich eigentlich jedes Mal. Und ich rede ihm zu und sage, friss nicht so schnell. Der kriegt die Schüssel und ich kann mich kaum umdrehen, ist alles weg. Wir haben liebevoll zubereitet und es hat uns eine Viertelstunde Zeit gekostet, bis das alles im Töpfchen ist. Und in 2 Minuten ist es weg. Der schlingt, der kann nicht genießen, der Arme. Dabei hätte ich gedacht, ein existenzanalytischer Hund müsste das doch irgendwann lernen. Aber auch nach 14 Jahren kann das noch nicht. Genießen ist eine innere Wertepflege. Es ist ein Auskosten. Auf der Zunge zergehen lassen. Ein mich berühren lassen. Ich komme in die Nähe. Ich nehme Beziehung auf, habe Zeit. Was braucht es, um zu genießen? In Kurzform Zeit, Fühlen und ein leibliches Echo. Dann wird der Genuss rund. Das ist ziemlich deckungsgleich mit dem, was Michael Musalek vorher sagte. Aber ich möchte es gerne mit Ihnen noch ein bisschen praktizieren. Schauen Sie mal auf dieses Bild. San Epiderm, gemalt von Mondigliani 1918. Er war 34, wie er das gemalt hat, sie war 18. Ich habe auch ein Foto gesehen, wie sie 18 war. Das Foto hat mich nicht so angesprochen, aber in diesem Bild ist sie wunderschön. Wenn wir auf das Bild schauen, wenn wir das genießen wollen, dann brauchen wir etwas Zeit. Zuwendung, Hingabe, damit das, was auf dem Bild ist, uns erreichen kann. Damit eine Schwingung von Fühlen aufkommen kann. Damit wir das, was schön ist in diesem Bild, in Resonanz in uns vorfinden. Da sehen wir zum Beispiel diese schön gezogenen Augenbrauen, die so übergehen in eine sehr lange, schlanke, feine, filigrane Nase und einen unglaublichen Mund mit Schwingungen, einer sinnlichen Unterlippe. Dann schauen wir vielleicht wieder auf das ganze Bild, sehen es eingerahmt von den Haaren, mit einer Haare in einer warmen Farbe, die ein wenig zerzaust sind, aus dem Leben kommend. Und dann mögen wir wieder auf das Gesicht schauen, sehen vielleicht die Stirne, den länglichen, ovalen Gesichtskreis und bleiben dann an den Augen hängen. Und wie diese Augen schauen. Wie schauen diese Augen? Erwartend, prüfend, leidvoll, glücklich. Ich glaube, hier war der Maler sehr echt. Die Frau trägt den Kopf ein wenig geneigt, schaut, aber Glück kommt aus den Augen nicht. Offenheit würde ich darin sehen. Sie hatte mit Mondigliani ein Kind, blieb aber seine Geliebte, es gab dann ein Heiratsversprechen, aber 2 Jahre nach dem Bild ist er verstorben und sie hat am Tag nach seinem Tod Selbstmord gemacht. Und irgendwie ist da vielleicht schon was in dem Bild? Man kann es natürlich nicht wissen, nur mit dem zusätzlichen Wissen kann man vielleicht besser den Blick verstehen. Mondigliani war ein schwieriger Mensch in Beziehung. Er hat alles sehr schön gemalt, aber die Praxis ist dann natürlich wieder was anderes. Nun, wie geht genießen phänomenologisch? Da könnten wir, ich kann das jetzt nicht lange machen, nur verweisen darauf, es sind mehrere Schritte. Es beginnt mit der Wahrnehmung. Im Genießen setze ich mich etwas anderem aus, das auf mich eine Wirkung hat. Die Sinnlichkeit spielt hier eine Rolle. Dann in der Wahrnehmung mich öffnen. Ihr habt das vielleicht eben erleben können. Man sieht das Bild, dann sieht man zunächst, da ist ein Bild. Und dann schaut man, ja, und was ist das für ein Bild? Was ist da drinnen? Das ist das, der Akt des sich Öffnens. Das ist eine Entscheidung. Das muss ich auch wollen. Dann setze ich mich in Beziehung damit. Ich nehme Resonanz auf. Ich wende mich dem zu und lass mich berühren. Lass es auf mich wirken. Erlaube dem Bild etwas mit mir zu machen. Ich lasse es eintreten. Es darf jetzt mit mir machen, was es will. Das ist eine unglaubliche Sache. Das ist die Gefahr der Hingabe, dass ich so offen bin, dass das Objekt, in dem Fall ist es nur ein Bild, aber es ist, kann ja auch ein Mensch sein, dass der nun mit mir etwas macht, was ich vielleicht gar nicht will, dass ich Gefühle bekomme, die mir schmerzen. Ich lasse es auf mich wirken. Wenn es ein Genießen ist, dann werden es natürlich positive Gefühle. Es kommt eine Schwingung in mir auf, für die ich mir Zeit nehme, damit die Schwingung stärker werden kann. Ich taste ab. Und gebe dem Erlebten, gebe ich ständig das Okay, ja, du darfst sein in mir, ja, ich bin noch weiter offen. Und gebe mich dem hin, und besonders dann kann ich genießen, wenn es natürlich einen Wert darstellt, das heißt lebensförderlich ist, dann eigentlich wirklich kann ich nur genießen, wenn es mir gut tut, wenn es das Wohlbefinden fördert und auch mein Leben mögen unterstützt. Und diese Schritte, 2 bis 7, das ist eine Explikation von dem, was Michael Musarek als Hingabe beschrieben hat, würde ich zumindest meinen, wir können darüber sprechen. Und das dann auch zu pflegen, auch das gehört zum Genießen, dass wir einen Nachklang haben, dass wir uns wieder erinnern daran. Von dem Genießen ganz nahe ist die Freude. Die Freude ist nicht der Spaß. Der Spaß ist Lust haben. Spaß ist Spatium, kommt aus dem lateinischen Spatium. Ich habe genug Raum, ich bin nicht eingepfercht, eingeengt, sondern kann mich frei bewegen. Das heißt Spaß haben. Freude hat eine Verbindung mit Wert. Also was Spaß mit, kann man mit Lust parallelisieren und Freude mit Wert. Der Eigenwert des Lebens, das ist in der Freude. Das Leben, wenn ich mich freue daran, dass das Kind nun die Türe öffnen kann oder die ersten Worte spricht oder an einem Sonnenuntergang mich erfreue, dann erlebe ich das Leben als wertvoll und kann es bejahen. Da in der, die Frage ist eine tiefe innere Resonanz mit dem Wert des Daseins. Heidegger hat das sehr schön formuliert, ich bin zufällig diesen Sommer darauf gestoßen, das ursprüngliche Wesen der Freude ist das Heimischwerden in der Nähe zum Ursprung. Zum Ursprung. Von wo ich komme. Wo alles begonnen hat. Mein letztes Abschnitt noch kurz, das Feiern. Das möchte ich nur eröffnen, das werden wir dann auch gemeinsam praktizieren und weiterführen. Feiern heißt Pflege von etwas Gutem, Schönen, einem Erfolg, von etwas, was uns wichtig ist und das eingetreten ist, was wir geschaffen haben, was wir bekommen haben, Wertepflege. Feiern ist Kultur. Kultur heißt nichts anderes als Kultivare, pflegen. Ackerpflege ist Agrikultur. Und das ist Axiokultur, könnte man sagen, Wertepflege. Das ist, wenn Genießen sozusagen der innere Rahmen ist, der Wertepflege, ist Feiern der äußere Rahmen, in dem wir Werte pflegen. Die Grundlage des Feierns ist die Zuwendung. Wir brauchen im Feiern, wie auch natürlich im Genießen, auch hier wieder Zuwendung, Zeit, Beziehung, Offenheit. Im Feiern verehren wir, ich möchte das Wort hier mal dazugeben, wir verehren einen Wert. Wir geben die Ehre der bestandenen Prüfung und was das für mein Leben bedeutet. Es wird die Bedeutung unterstrichen, die das, was wir feiern, für mein Leben hat. Feiern ist also eine Internalisierung, eine Integration des Erlebten in das eigene Leben. Man hält sich in der Frage, ist das gut? Ist es gut so? Empfinde ich es als gut? Wie geht es mir mit der bestandenen Prüfung? Was macht das? Oder was ist gut daran, bei dem, was wir feiern? Wir können Feiern auch in kleinen, in Mikrosituationen erleben. Wir können uns fragen, wenn ich am Herd stehe, wenn ich in einer Arbeit bin, ist das gut? Und in der Sekunde die Empfindung hereinholen und einen Moment von Freude darüber empfinden. Während der Handlung oder im Nachhinein. Wichtig ist das Offensein. Sich Zeit nehmen. Anders sieht das Sigmund Freud. Der sagt, also das ist eine wirklich andere Denkweise, ein Fest, das ist ein gestatteter, vielmehr ein gebotener Exzess, ein feierlicher Durchbruch eines Verbotes. Nicht, weil die Menschen infolge irgendeiner Vorschrift froh gestimmt sind, begehen sie die Ausschreitungen, wenn sie feiern, sondern der Exzess liegt im Wesen des Festes. Die festliche Stimmung wird durch die Freigebung des sonst Verbotenen erzeugt. Wenn wir nachher feiern, müssen Sie wählen. Werden Sie psychoanalytisch feiern oder existenzanalytisch feiern? Wie geht Feiern? Was tue ich, um feiern zu können? Ich beobachte speziell bei jungen Menschen eine gewisse Unfähigkeit zum Feiern. Man weiß nicht mehr, wie Feiern geht. Feiern ist Koma trinken oder so, dann hat man die Matura gefeiert. Feiern bedarf eines Rahmens. Man muss sich eine Zeit nehmen dafür, sie vorsehen und sie vorbereiten, schmücken. Feiern, da hat der Alltag keinen Platz. Man zieht sich anders an, man legt die Arbeitskleidung ab, man überlegt eine Reihenfolge des Feierns, eine Abfolge. Im Religiösen sind es dann Rituale. Und die Gemeinschaft intensiviert das Feiern. Man kann apollinisch feiern mit Kunst, Kultur und Tanz, dionysisch mit der Berauschung. Man kann still feiern, da geht es um Besinnlichkeit und auch Vertiefung. Man kann religiös feiern in der Anbindung an den Transzendenten. Religiöse Feiern gibt es in allen Kulturen. Jedenfalls, jede Feier ist als ein Fest des Lebens zu sehen. Also, lasst uns hinüberschreiten zum Fest des Lebens. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.